Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
3 Jahre Mietpreisbremse und wenige trauen sich, sie beim Vermieter zu ziehen. Wobei, Lisa hat's gemacht in Berlin.
Ich würde das immer wieder machen.
Wie sie gegen eine zu hohe Miete vorgegangen ist und wie viel sie jetzt weniger zahlt, das hört ihr in dieser Update-Podcast-Folge. Kann sich die eine oder der andere vielleicht auch abgucken für die angespannten Wohnungsmärkte in Hamburg, in München, in Bonn, in Stuttgart, in Freiburg, in Frankfurt, Berlin, in all diesen Städten in Deutschland. Außerdem machen wir etwas ganz, ganz Fieses. Wir erklären, wie es Wissenschaftler geschafft haben, die Freude an Süßem abzuschalten. Wir verraten schon mal so viel.
Man muss tatsächlich im Gehirn diese Regionen, die diesem Gefühlszentrum quasi das Signal geben, ah, es ist süß, und das Gefühlszentrum sagt dann, ah, das ist was Gutes. Genau das muss man unterbinden und dazu muss man leider die Schädeldecke aufschneiden.
Und dann geht es noch um komische Schlafgewohnheiten. Unsere deutsche Nationalmannschaft hat momentan im Trainingslager in Südtirol Schlafunterricht für die beste Regeneration. Ob sie da so extrem sind wie Cristiano Ronaldo, der wohl 5-mal am Tag für jeweils 90 Minuten schläft.
Wichtig ist A, Embryonalstellung, so schläft Ronaldo nämlich. Mhm. Und mindestens genauso wichtig ist ein immer frisch bezogenes Bett.
Ja, ob das wirklich was bringt, das kann man ja eigentlich problemlos testen. Also haben wir unsere Reporterin gefragt, ob sie es mal machen will. Und sie hat's gemacht. Hört ihr auch hier bei uns im Update-Podcast am letzten Tag im Mai.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich wollte die USA schon im März zusätzliche Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU verhängen. Es gab aber dann doch eine Übergangsfrist, aber die läuft jetzt ab. Die USA haben vorhin angekündigt, dass die Zölle ab morgen auch für Produkte aus der EU gelten sollen. Das hatten viele hier befürchtet und haben gesagt, wenn die Zölle kommen, dann kommt es tatsächlich zu einem Handelskrieg. Andi Schmidt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt doch nochmal ganz kurz, was wird da ab morgen genau gelten?
Also morgen früh um 6 Uhr geht's los. Dann werden 25% zusätzliche Zölle auf Stahl fällig und 10% auf Aluminium. Das heißt also, US-Firmen, die dann Stahl und Aluminium aus der EU kaufen, die müssen dafür dann eben diese zusätzlichen Zölle zahlen. Das gilt dann auch ab morgen für Kanada und Mexiko. Und die anderen Länder, wie zum Beispiel China, die sind ja schon betroffen gewesen.
Okay, wieso kommen jetzt diese zusätzlichen Abgaben? Bisher gab es diese Übergangsfrist, die haben jetzt doch gesagt, wir machen das.
Ja, der US-Handelsminister Wilbur Ross, der sagt, die Verhandlungen mit der EU, die waren zwar gut in den letzten Tagen, aber eben nicht gut genug. Und sie waren auch nie an diesem Punkt, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt eine neue Deadline oder es wird sogar dauerhaft ausgesetzt, dass die EU gar keine Strafzölle bekommt. Er sagt, das lag auch so ein bisschen daran, dass die EU Druck gemacht hat. Die haben gesagt, es soll nur Zollerleichterungen für die USA geben, wenn es eine generelle Aussetzung von den Staaten gibt. Und Ross hat gesagt, wir sind nicht bereit, diese Bedingung zu erfüllen und deswegen gibt es jetzt die Zölle.
Es gab vorab schon Ideen. Was wird jetzt passieren? Wie wird die EU reagieren? Wie wird sie sich wehren?
Diese Ideen werden wahrscheinlich jetzt umgesetzt. Also die EU hatte schon in den letzten Wochen so eine Liste erstellt von möglichen Produkten, die auch eben Strafzölle bekommen könnten. Und der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der hat gesagt, es wird jetzt auch in den nächsten Stunden eine Entscheidung darüber geben. Und dann wird es wahrscheinlich auch Zölle geben. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der EU dann Motorräder, Whisky, Jeans oder Orangen oder Erdnussbutter kauft, dann werden die wahrscheinlich bald teurer. Da ist natürlich so die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze?
Wieso? Wenn die USA das machen, dann kann das die EU doch ja auch machen.
Theoretisch ja, aber es gibt halt da ein großes Aber, weil wie viele jetzt auch befürchten, aus diesem Handelsstreit, den es gerade gibt, könnte vielleicht wirklich ein Handelskrieg werden. Denn US-Präsident Donald Trump, der hat gesagt, er lässt gerade prüfen, ob es jetzt noch mehr Zölle geben könnte, zum Beispiel auf Autoimporte. Und das könnte dann sehr teuer für die sehr große Autobranche in der EU werden. Und die Autobauer könnten sagen, okay, wir produzieren dann einfach mehr in den USA, weil wenn wir das machen, dann können wir unsere Autos ohne diese Zölle verkaufen.
Sag nochmal, wieso haben die USA diesen Streit überhaupt angefangen?
Also Trump sagt, die nationale Sicherheit sei dadurch bedroht, dass eben Stahl und Aluminium so günstig ist. Und er will, dass alle militärischen Geräte mit US-Stahl gebaut werden. Und das möchte er jetzt erreichen mit diesen Zöllen. Und die Europäer sagen, Trump will halt damit seinen Wählern gefallen, weil er immer sagt, America first.
Die USA werden ab morgen saftige Strafzölle für Stahl und Aluminium aus der EU verhängen. Die EU will deshalb jetzt US-Produkte künstlich teurer machen. Jetzt gibt es die Angst, dass aus einem Handelsstreit ein Handelskrieg wird. Andi Schmidt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist gerade zur Vorbereitung im Trainingslager in Südtirol und sie schläft. natürlich nicht nur, aber Bundestrainer Joachim Löw und sein Team, die achten auch darauf, dass die Mannschaft richtig schläft tatsächlich. Löw und Co. sind überzeugt, Regeneration, damit auch Schlaf, sind ein entscheidender Erfolgsfaktor auch für diese WM in Russland. Und einer, der das schon lange, lange weiß, ist Cristiano Ronaldo, der amtierende Weltfußballer. Der betreibt Siestas auf einem sehr professionellen Niveau. 5-mal am Tag legt er sich für 90 Minuten hin und das rund um die Uhr. Und er schwört darauf. Deutschlandfunk Nova Reporter Rebecca Endler hat Ronaldos Schlafrezept für uns mal ausprobiert. Na, wie viele Nickerchen hast du heute gemacht?
3 Stück. Oh. Aber ich bin auch um 7:30 aufgestanden. Das heißt, die erste Schlafphase war laut Ronaldos Schlafrezept knapp 3,5 Stunden später, also um 11.
Und da warst du auch schon wieder müde?
Ja, komischerweise schon. Also müde war ich, aber allein das Wissen, dass ich gleich aufstehen muss, hat es quasi völlig unmöglich gemacht, einzuschlafen. Irgendwann bin ich dann doch weggedämmert und dann klingelte aber auch schon wieder der Wecker. Einmal habe ich gesnoozt. Ehrlich gesagt hätte ich 10-mal snoozen können. Ich war total gerädert. Beim zweiten Mal, das war um 14:45, da bin ich viel schneller eingeschlafen, war allerdings auch nach 20 Minuten wieder wach. Drittes Nickerchen musste ich vorziehen. Danach bin ich dann direkt ins Studio gefahren und ehrlich gesagt fühlt sich das jetzt für mich wie ein völlig neuer Tag an.
Bei dir ist schon Freitag sozusagen momentan. Wie genau hast du geschlafen? Also kann man sich bei diesem Wetter einfach irgendwo im Park legen und alles ist fein?
Nee. Wichtig ist A, Embryonalstellung, so schläft Ronaldo nämlich. Und mindestens genauso wichtig ist ein immer frisch bezogenes Bett. Und sogar ich ein frisch bezogenes Bett auch finde, 5-mal am Tag oder selbst 1-mal am Tag das Bett frisch beziehen, das macht einfach super viel Arbeit.
Hast du das heute tatsächlich auch jedes Mal frisch bezogen?
Nee, okay. Habe ich nicht gemacht. Abgesehen vom Aufwand ist es auch umweltmäßig Vollkatastrophe. Mhm. Also Quatsch.
Du hast heute recherchiert, warum hält sich Ronaldo überhaupt so strikt an dieses Schlafrezept?
Ich glaube, er hofft so, das Nachmittagstief zu umgehen. Also genau die Zeit zwischen 13 und 15 Uhr, in der viele Fußballspiele sind. Das Ganze nennt sich polyphasischer Schlaf. Und Schlafforscher Lennart Knaack sieht das eher kritisch.
Diese Thematik, die geistert ja schon seit Jahren durch die Presse und ist natürlich auch so ein bisschen so eine Lifestyle-Geschichte. Wir wollen Freizeit haben, wir wollen arbeiten, wir wollen effizient sein, möglichst die Besten. Und da ist Schlaf natürlich unsexy und bringt überhaupt nichts.
Ja, im Gegensatz zum monophasischen Schlaf, den die meisten von uns hier haben, also dieses 1x5-8 Stunden in der Nacht, ist die Idee, dass mehrere Intervalle beim Pennen viel mehr dem Schlaf unserer Vorfahren entsprochen haben. Dieser lange, einmalige Nachtschlaf, an den wir uns hier gewöhnt haben, der soll eigentlich eine Folge der Industrialisierung sein. Und deswegen, zumindest nach Meinung von Ronaldos Schlafcoach Little Hales, ist er ziemlich unnatürlich. Aber Lennart Knaack sieht das ganz anders.
Ich halte davon nicht. Außerdem gibt es noch eine irrige Vorstellung, dass man glaubte, dass man auf bestimmte Schlafstadien verzichten kann.
Aber das ist falsch. Wir brauchen nämlich alle Schlafphasen. Und die kriegt man nur, wenn man auch über einen längeren Zeitraum am Stück schläft.
Aber so ein Mittagsschläfchen, das fühlt sich ganz gut an. Also kann etwas, das sich so gut anfühlt, dann falsch sein?
Nee, keine Sorge, den will dir keiner nehmen. Aber die Schlafgewohnheiten sind eben sehr kulturabhängig. Hier für uns in Deutschland ist so bei Bedarf 15 bis 20 Minuten nach dem Essen ideal. Mhm. In Spanien, wo man den sogenannten biphasischen Schlaf entwickelt hat, da ist das viel mehr Teil der Kultur. Die Spanier sind damit groß geworden, die machen am Nachmittag Siesta und die kann auch mal bis zu 2 Stunden dauern. Bei uns allerdings nicht.
Fühlen wir uns deshalb danach eher gerädert?
Ja, genau. Also 2 Stunden ist einfach zu viel. Wichtig ist, laut Lennart Knaack, ein regelmäßiger Schlafrhythmus. Also Regelmäßigkeit sowohl was die Schlafenszeiten angeht, aber auch was die Schlafumgebung angeht. Arrhythmik ist laut Lennart Knaack einfach nur stressig und schlecht für uns.
Okay, nochmal zu deinem kleinen Ronaldo-Experiment heute. Einen Tag schlafen wie Ronaldo. Kannst du es empfehlen oder nicht?
Also ich als Normalsterbliche würde sagen, für mich ist das totaler Quatsch. 5-mal am Tag 90 Minuten pennen, das heißt, alle 3,5 Stunden muss ich A, ein frisch bezogenes Bett finden und zweitens mich auch noch reinlegen und bin dann für 1,5 Stunden raus. Also Arbeit ist schlecht, mit Freunden irgendwas machen, abhängen ist schlecht. Sein Verzicht auf alle Bildschirme, also Handy, Tablet und so weiter, 1 Stunde vorm Schlafen, das ist tatsächlich gut und bringt einen besseren Schlaf.
Also, wir halten fest, Ronaldo mag ja extrem gut Fußball spielen, aber ansonsten lassen seine Schlafgewohnheiten auf ein eher trauriges Sozialleben schließen. Zumindest ist das Ergebnis des Experiments unserer Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Ronaldo-Endler. Dankeschön.
Deutschlandfunk-Nova. Update.
Die Mietpreisbremse wird morgen 3 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch schon mal vorab an die Mietpreisbremse. Ob wir sie alle gerne haben und diesen Geburtstag gerne mitfeiern, das ist sehr fraglich, denn die Mietpreisbremse ist vielleicht sowas wie ein ungeliebtes Kind. Denn so richtig hat sie nicht geholfen, den angespannten Wohnungsmarkt zu beruhigen und steigende Mieten wirklich zu bremsen und zu verhindern. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christoph Schäfer, lass uns noch mal klären, weil es ist doch nicht ganz unkompliziert. Wie soll das eigentlich nochmal genau funktionieren mit der Mietpreisbremse?
Also die Mietpreisbremse soll regeln, wie hoch dein Vermieter die Miete anheben darf, wenn du in eine Wohnung einziehst. Das sind laut der Regelung maximal 10% über der Miete, die jemand in deiner Umgebung für eine vergleichbare Wohnung zahlt. Und wie viel das ist, das kannst du über den örtlichen Mietspiegel herausfinden. Da gibt es dann einen Durchschnittswert aller Mieten.
Und wenn jetzt meine Miete über diesen 10% liegt, dann darf ich klagen.
Ja, außer du wohnst in Sachsen, Sachsen-Anhalt, im Saarland oder in Mecklenburg-Vorpommern, denn dort gilt die Mietpreisbremse nicht. In allen anderen Bundesländern gibt es aber auch für Vermieter Wege, um trotzdem mehr Miete zu verlangen. Wenn deine Wohnung vorher noch nie vermietet war, dein Vormieter bereits eine wesentlich höhere Miete gezahlt hat als die ortsübliche Miete oder, letzter Punkt, dein Vermieter deine Wohnung umfassend renoviert, zum Beispiel mit einem Balkon ausstattet. Und dann darf dein Vermieter bis zu 11% der anfallenden Baukosten auf deine Jahresmiete packen. Das nennt sich die Modernisierungsumlage. Und die kann deine Miete dann arg in die Höhe treiben. Für manchen wird die Wohnung dann so teuer, dass sie oder er dann freiwillig auszieht, also herausmodernisiert wird. Und genau solche Beispiele führen dazu, dass sich Menschen fragen, ob die Mietpreisbremse wirklich so wirkt.
So, das sind schon viele Beispiele, warum es nicht ganz so gut klappt. Gibt es denn noch weitere, warum das mit der Mietpreisbremse nicht so richtig funktioniert?
Also viele Mieter würden sich einfach nicht trauen, ihr Recht durch die Mietpreisbremse einzufordern. Das sagt zumindest Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund. Denn manche würden den Konflikt mit ihrem Vermieter verständlicherweise scheuen und der Ausgang des Konflikts für sie sei sowieso auch offen. Außerdem wünscht sich der Mieterbund,
dass Mieter am Anfang des Mietverhältnisses volle Transparenz darüber erhalten, wie sich die Miete, die der Vermieter fordert, zusammensetzt, ob ein Verstoß gegen die Mietpreisbremsenregelung vorliegt oder nicht. Und wenn tatsächlich ein Verstoß vorliegt, dann muss der Vermieter sanktioniert werden.
Und da kann sich Ulrich Ropertz zum Beispiel vorstellen, dass so ein Verstoß als Ordnungswidrigkeit gewertet wird und dass dann auch ein Bußgeld winkt.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD, da gibt es auch das Unterkapitel Mieten. Steht da auch was dazu drin, ob die Regierung nochmal ran will, also die Mietpreisbremse nachbessern will?
Also die Mietpreisbremse wird sogar ausdrücklich in dem Koalitionsvertrag erwähnt, denn die Regierung will bis Ende 2018 überprüfen, ob die wirklich so geeignet ist und auch wirkt. Der Vermieter soll gesetzlich dazu verpflichtet werden, Informationen zur Vormiete vorzulegen. Neben der Mietpreisbremse sollen so umfassende Renovierungen nicht mehr wie jetzt auf den monatlichen Mietpreis gepackt werden können. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, dass nur noch 8% der Modernisierungskosten auf die Miete umgelegt werden dürfen und nicht um mehr als 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche innerhalb der nächsten 6 Jahre.
Aber das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, oder nicht?
Schon, aber vor allem die 3 Euro pro Quadratmeter als Umlage könnten für manche Mieter zu teuer sein, befürchtet Ulrich Ropertz.
Das ist mehr als nichts, aber auch nicht viel mehr. Das heißt, die Mieterhöhungsumfänge werden dadurch etwas gesenkt, sie bleiben aber immer noch aus unserer Sicht dramatisch hoch.
Er sagt, besser wäre eine Grenze von 4% und höchstens 1,50 Euro pro Quadratmeter statt 8% und 3 Euro pro Quadratmeter, wie es gerade im Koalitionsvertrag steht.
Die Mietpreisbremse wird 3 Jahre alt. Was nicht so gut funktioniert und was alles nachgebessert werden könnte, darüber haben wir gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova mit unserem Reporter Christoph Schäfer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gerade gehört, die Mietpreisbremse hat Schlupflöcher und wir haben auch gehört, manche Mieter trauen sich einfach nicht, Zoff mit dem Vermieter anzuzetteln. Könnte ja vor Gericht gehen und dann wird es auch teuer, teure Anwälte und so. Könnte, muss oder nicht? Viele Fragen rund um die Mietpreisbremse. Pascal Fischer aus unserem Team hat mal einen konkreten Fall ausgegraben und erzählt, wie der ausgegangen ist. Um wen geht es? Mit welcher Miete?
Es geht um Lisa, die ist 31 und Beraterin in Berlin. Und bei der war es so, die brauchte vor einiger Zeit schnell und dringend eine Wohnung, fand was im Prenzlauer Berg. 14 Euro pro Quadratmeter, 750 Euro Kaltmiete. Das schien ihr dann ein bisschen hoch und sie hat nachgeguckt, war tatsächlich 200 Euro zu hoch laut Mietspiegel.
Und sie hat sich rechtlich Hilfe gesucht. Wo und wie?
Ja, bei wenigermiete.de, einem Online-Portal der MietRight GmbH. Dort gibst du die Miete, die Adresse ein, die Daten des Vermieters, schickst den Mietvertrag als Nachweis und ja, da wurde Lisa dann schon ein bisschen mulmig. Die hat dann ihre Vermieterin nochmal per Mail, so quasi privat gebeten, doch die Miete freiwillig zu drücken, aber
da hat sie ziemlich ärgerlich darauf reagiert, auch per E-Mail, und schrieb dann zurück, das wäre vielleicht überteuert, aber alle Wohnungen im Prenzlauer Berg seien ja auf dem Preisniveau und deswegen ist es auch okay.
Nö, ist natürlich nicht okay, ist ja eigentlich falsch.
Und eine typische Vermieterstrategie.
Ja, später hat die Vermieterin per Anwalt auch vorgebracht, die Wohnung sei teilmöbliert, da gelte die Mietpreisbremse irgendwie nicht. Aber du kannst den Wert der Möbel rausrechnen und dann die Mietpreisbremse trotzdem anwenden, quasi anteilig. Also auch Quatsch. Die Mietpreisbremse gilt nur nicht, wenn vorher Luxus saniert wurde, der Vormieter schon so viel gezahlt hat oder es ein Neubau ab Oktober 2014 ist. Das ist bei 30% der Fälle so, die bei der MietRight GmbH gemeldet werden. Ja.
Und das heißt umgekehrt, 70% könnten ihre Miete rechtmäßig drücken, wenn da was wäre.
Genau, von denen, die sich da gemeldet haben auf dem Portal. Aber nicht alle machen das dann auch. Wenn Daniel Halmer von der MietRight GmbH schaut, wer überhöhte Mieten also online erstmal angibt bei ihm und dann am Ende tatsächlich was er streiten möchte, naja.
Die Leute, die anfangen, ihre Mietpreispotenziale auszurechnen im Verhältnis zu denjenigen, die es dann auch tatsächlich bei uns in Auftrag geben, da sind dann viele Leute, die es dann am Ende doch nicht machen. Wir können Mieter nur ermutigen, ihre Rechte durchzusetzen, denn als Mieter ist man in der Regel im Recht und muss vor allem keine Kündigung befürchten. Nur diese Ängste haben viele Mieter, das aber eben zu Unrecht.
Ja, die Leute schrecken aber trotzdem davor zurück, die Mietpreisbremse bis zum Ende dann durchzudrücken.
Natürlich sagt die MietRight GmbH genau sowas, dass man sich bei denen melden soll, weil die verdienen natürlich auch Geld damit. Aber es ist keine Anwaltskanzlei. Was ist das genau?
Nee, keine Kanzlei. Das ist eine Rechtsdienstleistungsgesellschaft. Die darf also Recht durchsetzen, darf aber nicht umfassend juristisch beraten. Heißt, richtig komplexe Fälle reichen die weiter an Fachanwälte. Bei MietRight, da checkt sozusagen ein Algorithmus, ob das alles überhaupt erfolgsversprechend ist, ob das also Standardfälle sind, kann man sagen. Und dann erstellt dieser Algorithmus auch die Schreiben an den Vermieter, pipapo. Nur so können die nämlich bei dieser GmbH das Prozessrisiko finanziell übernehmen und alles so richtig schnell durchziehen. Das heißt umgekehrt natürlich auch, wenn die deinen Fall annehmen, hast du wahrscheinlich gute Chancen zu gewinnen.
So, kommen wir mal zurück zu dem Fall von Lisa in Berlin. Wie ist der ausgegangen?
Ja, das ist dann nicht vor Gericht gegangen, sondern es gab nach 4 Monaten einen Vergleich. Statt 200 Euro mehr, die ja überhöht waren, zahlt Lisa jetzt nur noch 100 Euro mehr im Monat, also 650 kalt.
Ich würde das immer wieder machen. Man hat danach vielleicht nicht mehr das beste Verhältnis zum Vermieter, das muss ich sagen. Aber da ich eine Hausverwaltung habe und die meisten Wohnungen ja auch eine Hausverwaltung haben, setze ich mich mit deren Verbindung, falls irgendwelche Reparaturen oder so anstehen würden.
Ja, also ganz entspannt. Das Erfolgshonorar übrigens, das ist die Mietersparnis von 4 Monaten. Und das alles wiederum holt sich die MietRight GmbH direkt vom Vermieter. Der muss ja sowieso zu viel erhaltene Miete der Vergangenheit erstatten. Und dann sagen die, kannst du gleich uns zum Teil überweisen.
Mietpreisbremse erfolgreich gezogen in Berlin, Prenzlauer Berg. Statt 750 Euro jetzt 650 Euro. Morgen wird die Mietpreisbremse 3 Jahre alt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schokolade, Gummibärchen, Kuchen, Eis, Kekse. Schöne Dinge, die glücklich machen können. Und auch wenn süß nicht unbedingt die gesündesten Essensentscheidungen für den Moment sind, wir können nur schwer Nein sagen bei Süßem. Ne? Charles Zucker, der ist wirklich so Zucker, vom Zuckerman Institute an der Columbia University in den USA, der hat jetzt bei Mäusen einen Weg gefunden, die Lust auf Süßes bzw. den Spaß an Süßem zu unterdrücken. Was sie da genau gemacht haben, darüber sprechen wir mit dem Hirnforscher Henning Beck. Hallo, grüß dich, guten Abend.
Hallo.
Henning, was haben die Forscher denn mit den Mäusen gemacht?
Im
Prinzip haben die bei den Mäusen genau dieses Belohnungsgeschmacksempfinden ausgeschaltet. Man muss wissen, wenn wir jetzt etwas essen, was eigentlich lecker ist, zum Beispiel was Süßes, dann muss das Gehirn zwei Dinge machen. Erstmal, es muss erkennen, es ist was Süßes. So, und was bedeutet das jetzt? Der zweite Schritt wäre zu erkennen, das ist was Gutes. So, und die Forscher haben genau diesen zweiten Schritt quasi blockiert. Die Mäuse konnten dann noch erkennen, es ist süß, aber es machte dann nicht mehr so viel Spaß, dieses Süße zu essen.
Okay, also die haben diese emotionale Schaltzentrale dazu abgeschaltet. Könnte man das auch bei uns Menschen machen?
Nun ja, also ich weiß nicht, ob sich da viele freiwillige Probanden finden, die, wenn sie jetzt ein Vanilleeis essen möchten, dann quasi ihr Gehirn aufschneiden lassen, um dieses Verlangen danach zu reduzieren. Ja, was man dazu machen muss, man muss tatsächlich im Gehirn diese Regionen, die auf dieses Gefühlszentrum draufgehen, die diesem Gefühlszentrum quasi das Signal geben, es ist süß, und das Gefühlszentrum sagt dann, das ist was Gutes. Oder der Geschmack sagt, es ist bitter, und das Gefühlszentrum sagt dann, es ist was Schlechtes. Genau das muss man unterbinden, und dazu muss man leider die Schädeldecke aufschneiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein richtiger Preis dafür ist.
Ja. Gilt es eigentlich tatsächlich nur für Süßigkeiten oder geht es da generell um Zucker? Weil wenn ich ja Brot esse, dann zersetzen ja meine Enzyme das Brot dann irgendwann so klein, bis es dann Zucker ist. Hätte ich auch keinen Spaß mehr an Brot?
Wenn ich jetzt gerade bei diesem heißen Wetter ein Vanilleeis esse, dann ist dieser Zucker in einer sehr, wie soll ich sagen, angenehmen Form schon da, nämlich in einzelnen Zuckermolekülen. Bei dem Brot ist es tatsächlich so, das sind lange Zuckermoleküle, die musst du erst im Mund aufspalten, das dauert, da musst du kauen, da musst du warten, bis das schmeckt. Ich meine, so ein Eis ist schon besser. Ne? Im Prinzip ist es tatsächlich so, Zucker ist erstmal was Positives und das wird bei uns auch positiv dann im Gehirn verarbeitet. Aber wie gesagt, dazu brauchst du nicht nur diese Regionen im Gehirn, die diesen Geschmack erstmal erkennen, sondern auch die Regionen, die dann sagen, okay, das ist auch wirklich was Leckeres, ein guter Geschmack. Und das ist bei wahrscheinlich allen Geschmacksrichtungen der Fall. Also bei Süßem fühlst du das gut und bei Bitterem fühlst du es eben nicht so gut.
Da hat man ja gar keinen Spaß mehr am Essen. Das wäre aber wahrscheinlich trotzdem eine Waffe gegen Fettleibigkeit, oder nicht?
Es ist eine Waffe. Ob man die jetzt einsetzt, also in dieser Form, wie es in dieser Studie gemacht wurde, sicher nicht. Aber prinzipiell ist es erstmal interessant zu verstehen, dass das Gehirn in diesem Zweischrittverfahren vorgeht. Also erst schmecken und dann diesen Geschmack gut oder schlecht finden. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass man in Zukunft auf welche Art auch immer diesen zweiten Teil ein bisschen unterdrückt, um dadurch zum Beispiel Esssucht zu bekämpfen.
Das heißt, man kann das tatsächlich auch, ich sag mal, Regeln einstellen, wie so ein Lautstärkeregler, dass man sagt, ich habe nur noch ein bisschen Spaß am Eis.
Also in dieser Studie, in der das gemacht wurde, kann man das tatsächlich schon ein bisschen genauer regulieren. Allerdings, wie gesagt, das erfordert natürlich ein bisschen Eingriff in das Gehirn und es ist deutlich einfacher mit anderen Methoden, sich da das so ein bisschen abzugewöhnen. Oder wenn man viel isst, kann man auch viel Sport machen. Das hat dann auch einen positiven Effekt.
Das stimmt. Aber trotzdem eine lustige Vorstellung, so ein kleiner Lautstärkeregler an der Seite, der Stirn, an der Schläfe und dann einstellen. +3, ich habe nur ein bisschen Lust auf Eis, ich esse mal nur eine Kugel heute Abend. Vielleicht.
Die Zukunft, wer weiß, wie die Zukunft wird, möglicherweise.
Das Genusszentrum im Hirn teilweise ausschalten oder ausschalten, damit man bei Süßkram keine Freude mehr empfindet. Das klingt nach einer sehr gemeinen Behandlungsmethode, klappt aber tatsächlich schon mal Mäusen. Die Infos hatte Neurowissenschaftler Henning Beck.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ein guter Tag für alle, die gerne mal rausfliegen aus der EU. Und damit meine ich nicht die Brexit-Briten. Nein, es geht darum ums Fliegen, also im Flugzeug. Der EuGH hat die Fluggastrechte gestärkt heute. Es geht um Flüge von einem EU-Flughafen raus in ein Nicht-EU-Land. Und ganz konkret ging es um den Fall von Claudia Wegener, die einen Flug mit der Royal Air Maroc gebucht hatte, wollte von dieser Airline eine Entschädigung haben, denn bei einem Zwischenstopp gab es eine fette Verspätung. Der Zwischenstopp war allerdings nicht mehr in der EU. Und da gibt es in der EU in bestimmten Fällen eben eine Ausgleichszahlung und die wollte sie haben, obwohl die Verspätung eben in einem anderen Land passiert ist. Und der Europäische Gerichtshof, der sagt, ja, diese Ausgleichszahlung steht ihr zu. Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg hat die ganze Story für euch erzählt.
Diese Passagierin ist ja mit einer Fluggesellschaft an ihren Zielort geflogen, allerdings mit Umsteigen innerhalb Marokkos. Und das Ganze sollte in Berlin beginnen, in Casablanca umsteigen, in Agadir wollte sie aussteigen und wahrscheinlich in Urlaub beginnen. Und diese Fluggesellschaft hat es nicht geschafft, die Passagierin so zu befördern, wie sie es musste, weil sie eine Buchung hatte. Und dementsprechend ist hier eine Ausgleichszahlung fällig geworden, was vor allem daran lag, dass die Dame von Berlin, also innerhalb der EU, nach Marokko geflogen ist und es dieselbe dieselbe Fluggesellschaft war, die sie dann auf dem Inlandsflug von Casablanca nach Agadir weiter befördern sollte. Und insofern haben die Richter gesagt, hier gilt EU-Recht für die gesamte Strecke.
Das kennen wir ja aus der EU. Also wenn wir innerhalb der EU fliegen, dann bekommen wir auch diese Ausgleichszahlungen bei so und so vielen Stunden Verspätungen. Ab wie vielen Stunden Verspätung kann ich wie viel Geld von der Airline zurückverlangen?
Das geht bei 3 Stunden Verspätung los und die Verspätung wird gezählt, Ankunft am Zielort. Und weil die Airlines da recht findig waren und immer gesagt haben, wir sind noch pünktlich gelandet beziehungsweise unter den 3 Stunden geblieben bei der Landung, haben die Richter das inzwischen auch spezifiziert und haben gesagt, das gilt ab Öffnen der Tür. Und insofern muss man als Passagier diese 3 Stunden mit Öffnen der Tür im Blick haben. Und je nach Entfernung gibt es dann 250 bis 600 Euro pro Person. Also auch für Familienmitglieder, die ein eigenes Ticket haben und selber bezahlt haben. Und es gilt natürlich unabhängig vom eigentlich gezahlten Ticketpreis.
So, und das gilt jetzt nicht nur für innereuropäische Flüge innerhalb der EU, sondern auch für Flüge, die aus der EU rausgehen ins Nicht-EU-Land.
Diese Regel gilt für alle erstmal, die in der EU sitzen. Ihren Sitz haben alle Airlines. Sie gilt für alle Fluggesellschaften, die ab der EU fliegen, egal wohin. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn man seine Reiseplanung macht. Das gilt auch für EU-Fluggesellschaften, die zurückfliegen nach Europa. Das heißt, wenn ich aus einem Land komme, was nicht innerhalb der EU liegt, würde ja die Fluggastrechteverordnung nicht gelten, aber wenn ich mich an Bord einer europäischen Airline befinde, gilt sie. Also man kann durchaus auch für seine Reiseplanung sagen, mit EU-Airlines hat man auf dem Rückflug aus dem Ausland außerhalb der EU einen höheren Passagierschutz.
Aber wenn ich mit Singapore Airlines zurückfliege nach Europa, dann gilt das nicht.
Die Singapore Airlines zum Beispiel ist eine Fluggesellschaft, die auf dem Hinweg ab Europa diese Rechte ebenso anwenden muss, auf dem Rückweg nicht. Während ein Wettbewerber aus Europa, der von Singapur hier zurück zu uns fliegt, diese Rechte dann auch anwenden müsste.
Was ist eigentlich, wenn ich ja umsteigen muss, zum Beispiel im Nicht-EU-Ausland? Also ich bin mit, ich sag mal, Germanwings nach Kairo geflogen, falls es die Verbindung überhaupt gibt. Und dort steige ich dann um in eine andere Airline, eine Nicht-EU-Airline. Und die kommt dann zu spät. Ich habe aber nur eine einzige Buchung gemacht.
Mit der einen Buchung hat man schon eigentlich ganz gut gearbeitet, aber wenn es eine Fluggesellschaft ist, die den Anschlussflug durchführt, die ihr nicht ihren Sitz hat, dann wird diese Verordnung nicht greifen können, weil die Richter auch schon gesagt haben, die Flüge müssen dann komplett von einer EU-Fluggesellschaft durchgeführt werden oder von derselben Fluggesellschaft, die den Flug ab Deutschland in dem Fall nach Kairo durchgeführt hat. Also da müsste man immer darauf achten, dass man möglichst mit einer EU-Airline diese Flüge durchführt mit Umsteigen oder dann innerhalb Europas umsteigt und dann auch natürlich, wie in dem Fall von Claudia Wegner, mit Royal Air Maroc war das ja, nach Marokko fliegt, aber in einem Stück diese Airline immer weiter befliegt, ohne zur Konkurrenz zu gehen.
Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg über neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Unsere EU-Fluggastrechte gelten also auch auf Flügen von Nicht-EU-Airlines, wenn sie in Deutschland starten. Und das war das Deutschlandfunk Nova Update am Donnerstagabend. Mit dabei Pascal Fischer.
Tschüssi.
Nicht überall Feiertag heute in Deutschland, aber wir hätten eigentlich einen gehabt in NRW.
Tja, würden wir nicht bundesweit senden.
Ne? Ja, haben wir voll ignoriert, einfach nur für euch. Mein Name ist Ralf Günther, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.